Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine Stunde mit Narjes Eskandari-Grünberg. Sie ist Bürgermeisterin in Frankfurt am Main. Wir hören sie aber auch weit über Frankfurt hinaus. Sie hat nämlich in den letzten Wochen vor allem sich sehr dafür engagiert, dass die Proteste im Iran und die Gewalt, mit der versucht wird, diese Proteste niederzuknüppeln, dass das hier in Deutschland, in Europa auch immer wieder gesehen wird, dass wir uns nicht abwenden von dem Geschehen im Iran. Narjes Eskandari-Grünberg ist in Teheran geboren und hat vor über 40 Jahren selbst als junge Frau für Freiheit und Demokratie dort demonstriert und ist dafür inhaftiert worden. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Eskandari-Grünberg. Hallo.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass Sie der nachkommen konnten. Ganz besonders jetzt, dass Sie sich Zeit nehmen, weil Ihr Terminkalender in den letzten Tagen ja sicherlich ein ganz bisschen voller geworden ist.
Und in der Tat.
Morgen noch voller wird, nachdem der bisherige Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldberg, ja gerade abgewählt wurde. Sie sind seine Stellvertreterin. Und mit diesem kleinen Ausflug bin ich jetzt so gedanklich quasi an Ihrem Arbeitsplatz. Das ist ja das Rathaus von Frankfurt am Main, der Römer, mitten in der City, gegenüber der Paulskirche. Und weil ich jetzt gerade vom Engagement für Demokratie, Ihr Engagement für Demokratie gesprochen habe, da haben Sie ja mit der Paulskirche quasi so einen Meilenstein deutscher Demokratie bildlich vor Augen, oder?
Absolut. Das ist spannend, wenn ich Gäste habe. Ich sage immer, nehmen Sie bitte Platz mit schöner Aussicht. Und eine schöne Aussicht ist für mich, manchmal sind die einige irritiert, schöne Aussicht, dann schauen Sie genauer. Und ich glaube, ich habe den besten Blick von Frankfurt oder von meinem Büro aus auf diese ganz besondere, für mich auch sehr besondere Ort, nämlich die Paulskirche.
So Symbole für Freiheit und Demokratie sind wichtig in unserer Zeit, oder?
Ich glaube, die Symbole in der Tat wichtig, aber was ich halt, ich bin nicht nur ein Symbolmensch, sondern auch die Narrative. Wenn Sie die Paulskirche sich anschauen, 1848, die Nationalversammlung hat dort stattgefunden. Die ersten Schritte, die ersten Zeichen für die Demokratie, das wurde im Laufe der Zeit ständig zerstört. Mhm. Und das wird wieder aufgebaut. Und wenn wir das schauen, dass es gerade, was wir mit der Demokratie heute verstehen, diesen immer zu sagen Errungenschaft für die Demokratie und diesen ständig dafür kämpfen, dass es Demokratie gibt. Und ich glaube, diese Gebäude, dieser Ort, die wirklich nächstes Jahr, wir feiern 175 Jahre, Paulskirche, ein Jubiläum. Ich denke, das ist mehr als ein Symbol. Mhm. Das ist ein Ort, das ist eine Geschichte, das ist eine Narrative, die für Europa, aber auch für Deutschland steht.
Narjes Eskandari-Grünberg hat sich in den 80er Jahren schon im Iran politisch engagiert. Sie war inhaftiert und ist nach Deutschland geflohen. Frau Eskandari-Grünberg, Sie blicken nämlich mal mit ganz anderen Augen als ich beispielsweise auf die Geschehnisse. Was sehen Sie momentan im Iran?
Vielleicht einen Schritt zurück, was sehe ich? Sie haben ja vorhin gesagt, dass ich selber politisch aktiv war. Mir kommen die Bilder sehr, sehr stark hoch. Ich war Schülerin, als iranische Revolution passierte. Ich erinnere mich an einem selbstgebastelten Plakat, die ich aus meinen, quasi mit meinen eigenen Stiften darauf groß geschrieben habe, für Freiheit und Demokratie. Und wenn ich heute sehe, die Schülerinnen auf die Straße gehen, für Demokratie, für Freiheit kämpfen, andauernd kommen diese Bilder und diese Erinnerungen hoch und das sehe ich und da bin ich sehr euphorisch.
Euphorisch?
Unheimlich. Ja, weil euphorisch und berührt.
Weil euphorisch, weil, also es, was wir ja auch vor allem wahrnehmen, ist auch die furchtbare Gewalt, mit der das Ganze versucht wird, niederzuknüppeln. Sie sagen euphorisch, weil Sie das Gefühl haben, in diesen Protesten, diese Proteste haben vielleicht tatsächlich die Power, was zu verändern im Iran?
Ja, wenn Sie halt über Gefühle reden, euphorisch deswegen, weil es unheimlich spannend ist, mit welcher Kraft, mit welchem Mut, mit welcher Kreativität diese jungen Menschen, vor allem Frauen für ihre Freiheit, für ihre Souveränität, für Emanzipation kämpfen. Wie stark ihre Stimme ist, wie stark ihre Wille ist. Und das macht mich unheimlich mit so Emotionen, die unbeschreiblich sind. Und Dennoch natürlich, was Sie sagen, das sind drei durchgehende Emotionen, die ich erlebe. Einerseits unwahrscheinliche Traurigkeit. Mahsa Amini war 22, Nika war 17, Hadis war 20. Diese junge Frauen, über 300 Frauen und junge Menschen sind in den letzten 4 Wochen gestorben und ermordet worden von diesem Regime. Und das macht mich wirklich unwahrscheinlich traurig. Aber das macht mich auch wütend, wenn ich sehe, dass wir alle zugucken, dass wir im Ausland, ich sitze hier in Studie, ich sitze in Frankfurt, in Europa, wir alle zugucken. Das macht mich unwahrscheinlich wütend. Aber die Euphorie ist die Hoffnung. Wissen Sie, die Mut und diesen wirklich Motivation, auf die Straße zu gehen, ihre Kopftücher abzulegen, zu verbrennen, die Haare abzuschneiden, all diese Dinge macht mich hoffnungsvoll. Die Mut kommt immer von der Veränderung, von dem Wunsch, dass man was verändern kann.
Yeah. Sie haben gerade gesagt, Sie sitzen hier und fühlen sich da dann auch irgendwie auch untätig. Sie sind eben Bürgermeisterin von Frankfurt am Main. Wie können Sie die Proteste im Iran unterstützen? Also Sie werden wahrscheinlich auch wahrgenommen auch im Iran wahrgenommen, oder? Als eine, die hier die Stimme erhebt?
Ich fühle mich selbst persönlich, wenn Sie mich jetzt ansprechen, in keinster Weise untätig. Ich bin jeden Tag da. Wissen Sie, ich bin nicht Bürgermeisterin, die jetzt für die Rechte für Frauen im Iran kämpft. Ich bin Bürgermeisterin, die gegenüber von Pauskische sitzt und für die Menschenrechte tagtäglich für Frauenrechte sich auch einsetzt. Und daher, seitdem das die Bewegung im Iran war, in Vergangenheit habe ich in unterschiedlichen Formen für Afghanistan, Eritrea oder anderen immer meine Stimme erhoben. Und jetzt für die Iran, die natürlich mich emotional persönlich berührt, zu sagen, auch sitze ich hier und für die Menschenrechte und Frauenrechte kämpfe. In den letzten Wochen habe ich in unterschiedlichen Weisen diese Proteste unterstützt. Mit Demonstrationen, mit Menschenkette, mit Kundgebungen, mit unterschiedlichen Interviews, in Talkshows wie bei Frau Maischberger oder auch anderen Formate. Einfach die Menschen, die hier leben, wirklich ganz klar zu sagen, sie dürfen nicht schweigen. Mhm. Wir müssen da sein, wir müssen diese Verlängerung, diese globale Verbindung, die wir haben auf dieser Welt, das darf uns nicht kalt lassen, wir dürfen nicht wegschauen.
Ja, wahrscheinlich lässt es auch, würde ich jetzt mal vermuten, die wenigsten kalt, aber fühlen sich halt auch ja so weit weg und auch hilflos. So, wir haben ja vorhin über Symbole gesprochen. Was sagen Sie, hilft es, wenn Schauspielerinnen sich beispielsweise hier die Haare abschneiden? Erreicht das die iranischen Frauen? Sehen Sie dieses Symbol?
Total, total. Das ist so, Sie müssen auf Facebook schauen. Die Bilder sind so berührend. Wenn Sie sehen, die Schauspielerinnen, die Journalistinnen, die Menschen, die in Kunst und Kultur sind, die Menschenrechtsproteste. Vor 2 Wochen wurde durch Buchpreis verliehen. Mhm. Lorison hat vor versammte Mannschaft und Publikum seine Haare abgeschnitten und hat gesagt, diesen Preis geht an starke Frauen im Iran. Und die verfolgen alles, obwohl Internet sehr sperrig ist. Ja. Aber trotzdem, das ist wichtig. Und die sagen immer laut, sie können nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich im Iran bekomme. Bitte seien Sie unserer Stimme. Alleine schaffen wir nicht. Und das gilt für die Menschen, aber das gilt auch natürlich für die PolitikerInnen, das gilt für Europa. Und ich glaube, das ist starke, wie gesagt, nicht nur Symbole, das sind Messages, die sind einfach Botschaften.
Aber wenn wir darüber hinausgehen, Sie sind ja nun auch Politikerin, Sie sind Grüne, reicht Ihnen die feministische Außenpolitik momentan? Also Sie sagen ja auch, es müssten viel mehr Sanktionen verhängt werden, wir müssten viel direkter eingreifen. Ich frage mich immer, ob über Sanktionen nicht vor allem die Ärmsten im Iran getroffen werden.
Nein, ich glaube, dass es insgesamt muss Europa, muss Deutschland sehr, sehr klar machen, wo stehen wir. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß noch nicht mal so richtig, wo wir stehen. Ich freue mich sehr über die Engagement, aber auch natürlich auch über diesen Aussagen von unserer Außenministerin Annalena Baerbock, dass sie sagt, wir dürfen nicht schweigen. Ich vermisse die Stimme von unserem Kanzler. Ich stimme auch von vielen anderen zu sagen, da hat es schon sehr kurzen Statement gegeben, aber wo stehen wir? Wo stehen wir, wo Menschenrechte verletzt werden? Wo stehen wir, wenn junge Frauen, Menschen umgebracht werden auf der Straße? Wo stehen wir zu diesem Regime? Und Sanktionen, wissen Sie, das ist so eine Begrifflichkeit. Immer noch die Diplomaten vom Iran sind hier in diesem Lande. Immer noch, jetzt neulich wird nicht mehr von Atomdeal gesprochen. Wir haben sehr lange Export, Import und wirklich wirtschaftliche Beziehungen zum Iran gehabt. Unbeachtet, was Menschenrechte, Frauenrechte im Iran täglich verletzt werden. Und ich kann Ihnen sagen, nein, das reicht auf keinen Fall. Das ist nicht genug. Wir sind in einem Land, die wir vor 84 Jahren von Nazis befreit worden sind. Gestern in eine sehr, sehr berührende und sehr bedeutsame wirklich Erinnerung an 9. November Pogromnacht war ich in der Synagoge in Frankfurter Westend. Wenn wir uns mal noch vergegenwärtigen, in welchem Land wir leben. 6 Millionen Menschen wurden umgebracht. Können wir schweigen? Können wir still sein, wenn es auch im Iran ist, wo die Menschen danach schreien, hilf uns, lass uns nicht alleine. Wir dürfen besonders in Deutschland, ich als auch deutsche Staatsbürgerin kann ich sagen, wir dürfen nicht schweigen.
Frau Eskandari-Grünberg, wie verlief Ihr Leben eigentlich vorher? In was für einer Familie sind Sie aufgewachsen?
Ja, ich bin in einer sehr, sehr offenen, sehr liberalen Familie aufgewachsen. Mein Vater war Unternehmer. Ich bin mit ganz starken Frauen wirklich aufgewachsen. Meine Tante, sie war Philosophieprofessorin, eine andere Tante, sie war Ärztin. Das heißt, ich bin mit einer sehr intellektuellen, aber auch unternehmerischen Familie aufgewachsen, die sehr, sehr früh mir diesen liberalen, diesen offenen oder wie wir halt heute sagen, westlichen Kultur nahegebracht haben.
Spielte Religion eine Rolle?
Meine Tante, sie war religiös, mein Vater überhaupt nicht. Das heißt, mein Vater sagte, alle Religionen haben bei uns im Haus einen Platz. Der war kein religiöser Mann. Ich bin auf einer Straße aufgewachsen, die alle Religionen da waren. Wir waren in sozusagen multireligiöse Straße von den Juden, von Christen, von Baha'is, von Muslimen. Ich bin mit allen Traditionen aufgewachsen. Ich war sehr neugierig als Kind, sagen, wie ticken die anderen Menschen, wie leben die, wie ihre Religion sind. Wir waren wirklich ein sehr liberales Haus, das alle bei uns waren zu Hause. Und ich war so stolz, das habe ich erst später gedacht, das war was Besonderes. Mhm. Aber damals für mich war
normal,
fast wie selbstverständlich, ganz normal, wie alltäglich.
Jetzt hätte dieses schöne, freie Leben ja auch so weitergehen können. Aber Sie haben sich schon sehr früh, schon als Schülerin, politisiert. Ging das eigentlich auch vom Elternhaus aus? War Ihr Elternhaus ein politisches Elternhaus?
Eigentlich nicht. Nein, mein Vater war, wie gesagt, Unternehmer und wir waren keine politische, wirklich Elternhaus. Aber ich bin da in der Revolutionszeit 1979 zur Schule gegangen. Kann man sagen, Bewegungen, diesen halt rebellieren für was
gegen
Besseres.
Schaden.
Gegen Schar oder auch nicht nur halt gegen Schar, wir wussten gar nicht, was gegen Schar ist. Für uns war das, wir wollen Freiheit haben, wir wollen Demokratie haben. Ein großer Fehler, die ich damals heute erkennen kann. Viele haben damals gesagt, wir müssen für Frauenrechte kämpfen. Achtung! Wenn ein religiöses Regime kommt, als erstes werden sie Frauenrechte verletzen. Und wir haben nicht verstanden als junge Menschen. Meine Tante, die ist eine intellektuelle Frau, war, heute lebt sie in Amerika, die hat gesagt, wenn Frauenrechte verletzt werden, wann werden Menschenrechte verletzt? Ihr werdet sehen, die werden als erstes Frauenrechte den wegnehmen. Mhm. Und ich kann sagen, die Frauen haben in der Schahzeit sehr liberal gelebt. Wir konnten zur Schule gehen. Ich bin zu Ballettunterricht gegangen, Tennis gespielt. Die Frauen haben sehr modern gelebt. Das ist diese wirklich Freiheit von Frauen war damals auch selbstverständlich da. Und wir haben das nicht kapiert, was das heißt, dass Frauenrechte plötzlich eingeschränkt oder verletzt werden.
Ging dann ja sehr schnell unter Ayatollah Khomeini und dem Mullah-Regime, das dann installiert wurde. Aber sie haben dann ja auch weiter demonstriert. Sie sind weiter auf Demonstrationen und Proteste gegangen. Und sie sind schließlich als 17-Jährige verhaftet worden. Und sie sind in dieses berüchtigte Evin-Gefängnis gekommen. Was wurde Ihnen eigentlich vorgeworfen?
dass ich Flyer verteilt habe, dass ich Bücher gelesen habe, dass ich auf die Demonstrationen gegangen bin. Wissen Sie, in der Zelle, wo ich im Gefängnis war, Durchschnittsalter war genauso wie ich so um 17, 18 Jahre alt. Und noch jüngere Schülerinnen mit 13, 14 waren sie da. Und wenn wir heute in Deutschland darüber reden, politische Aktivitäten, das klingt so groß, das klingt so besonders. Flyer verteilen, auf Demos gehen, Fridays for Future, stellen Sie mal wie in Haftien alle junge Leute, die für Fridays for Future auf die Straße gehen, wie in Haftien die jungen Menschen, die vielleicht irgendwie in der Schule protestieren. Das war wirklich für uns so ein Gefühl, wir setzen uns was Besonderes ein. Ich habe immer so einen großen Slogan gehabt für einen besseren Welt, für the better world. Und ich glaube, wenn man das sich vorstellt und dann inhaftiert man solche junge Menschen, die haben in den letzten 5 Wochen 15.000 Menschen inhaftiert.
Und vor allem, wenn man sich dann vorstellt, also nicht nur das Evin-Gefängnis, aber vor allem das Evin-Gefängnis ist ja berüchtigt dafür, dass es Erschießungen und Folter gibt und was da so an Grausamkeiten geschieht. Und eben auch jetzt ja geschieht, also während wir sprechen auch geschieht. Das wissen wir aus den Nachrichten, da müssen wir zwar jetzt über Ihre Zeit da gar nicht reden, aber was ich wissen will ist, Sie haben ja gesagt, in Ihrer Zelle waren viele. Sie sind ja verhaftet worden und gefoltert worden, um auch was andere zu verraten. Um das zu überstehen, muss man doch aber irgendwie zusammenhalten. Kann man das eigentlich in so einer Situation?
Ja, man kann das. Wissen Sie, was die iranische Regierung gemacht hat? Der wollte gern, dass die jungen Menschen brechen, dass sie keine Persönlichkeit mehr haben, dass sie überhaupt so gebrochen sind, dass die anderen verraten können, dass sie kein mehr Ich mehr haben als junge Menschen. Und für mich die schönsten Erinnerungen, die ich habe, das war ein Zusammenhalt. Das war Freundschaften, die mir sehr, sehr viel bis heute Kraft gegeben hat. Freundschaften, die einem, wenn man schwach war, wenn man das Gefühl hat, in der Zelle kamen immer wieder junge Menschen blutig gefoltert zurück und die anderen haben sich halt dafür eingesetzt, dass es gepflegt wird, dass die anderen haben sich dafür eingesetzt, dass der andere wieder Kraft bekommen kann. Und die haben auch immer dafür gesorgt, wenn die Freundschaften tief wurden, wenn sie mitgekriegt haben, dass intensive Beziehungen zwischen Gefangenen, die haben die immer getrennt. Eine kurze Zeit, ihre beste Freundin oder jemand, die neben ihnen geschlafen hat, wurde abgeholt und woanders wieder untergebracht. Das heißt, die haben mit aller Kraft versucht, dass sie keine Kraft mehr, keine Menschlichkeit, kein Gefühl für sich, für ihre Stärke haben können, eine systematische Brechen an menschlichen Existenz.
Ich sage jetzt mal Inhaftierungsgrund, da konnte Ihnen wohl nicht in Anführungsstrichen genug bewiesen werden, deswegen sind Sie irgendwann entlassen worden. Aber Sie waren natürlich nicht in diesem Willkürregime nicht in Sicherheit und sind deshalb geflohen. Warum sind Sie eigentlich nach Deutschland geflohen?
Ich bin auf Bewährung rausgekommen und als ich rauskam und meine Tochter sehr klein war, ich habe ganz klar und deutlich gesagt, ich will in diesem Land nicht mehr leben. Ich war ja sozusagen eine Exzellenzschülerin mit Einser-Schülerin. Das war klar. Ich wollte gerne Medizin studieren und auch mein Studium halt fortsetzen. Ich wollte gerne, dass meine kleine Tochter in Freiheit lebt. Und ich wollte nicht mehr unter diesem Regime im Iran leben. Ich habe die ganze Zeit, als ich in der Zelle im Gefängnis war, ganz klar und deutlich gesagt, ich werde nicht in diesem Land leben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich irgendwann rauskomme, wo ich nicht wusste, ob das geschehen kann, war ganz klar, ich möchte in Freiheit leben. Und daher war für mich wirklich ein großes Glück, dass ich erlebt habe. Wirklich, heute kann ich sagen, ein großes Glück, dass ich aus dem Gefängnis auf Bewährung rauskam und durfte halt wirklich wieder zu meiner Familie zurückgehen. Der einzige Land, ich durfte ja noch nicht mal das Land verlassen. Das einzige Land, das möglich war, auf den halt wirklich Wege, unterschiedlichen Bezahlungen halt einen Pass zu bekommen, Visum bekommen, das war Deutschland. Und ich bin ja dann nach Deutschland gekommen. Ursprünglich wollte ich ja nach Amerika, weil meine gesamte Familienangehörigen, die sind alle sehr früh nach Amerika geflohen. Und ich wollte gerne nach Deutschland, weil das erst Land war und man konnte ja nicht nach Amerika. Und kam ich hier und am Heiligen Abend, am 24. Dezember hier in Deutschland angekommen. Und ich kann heute sagen, was für ein Glück, dass ich hier angekommen bin.
Als unser Gast Nagis Eskandari-Grünberg 1986 in Deutschland ankam, Heiligabend, wie Sie gerade erzählt haben, da war sie ja nicht allein. Sie war schwanger gewesen, als sie ins Evin-Gefängnis kam und hat ihre Tochter in der Haft geboren. Und diese Tochter kennen wir in Deutschland auch sehr gut. Sie ist Schauspielerin, Mariam Sareh ist das. Und Frau Eskandari-Grünberg, Mariam Sareh war vor 3 Jahren hier mal zu Gast im Gespräch.
Da, ach, wie schön.
Ja, da hatte sie auf der Berlinale ihren ersten Film als Regisseurin vorgestellt. Und das ist ja ein sehr, sehr persönlicher Film. Es geht um die Geburt, um ihre Geburt im Erwin-Gefängnis. Und sie wollte damit was aufarbeiten, hat sie ihm auch erzählt, worüber bis dahin geschwiegen wurde. Sie haben natürlich an dem Film mitgewirkt. Das ist ihnen aber sehr schwer gefallen, das sagen sie da auch. Wie sehen Sie den Film heute?
Ich habe mit diesen Begrifflichkeiten ein großes Problem, zu sagen, geschwiegen nicht. Es gibt wirklich Traumen, das kennt man auch hier zum Beispiel für Überlebenden in der Nazizeit. Wenn die Trauma erlebt wird, die Menschen haben unheimlich Worte zu fassen, die Dinge zum Ausdruck bringen, die unheimlich in tiefe emotionalen, wirklich Schichten einer Seele hineingehen. Es ist häufig sehr schwierig, dass man mit Begrifflichkeiten einfach zum Ausdruck bringen kann. Und ich glaube, es geht nicht um geschwiegen. Das geht darum, wo steht man? Für mich als 21-Jährige kommen sie hier ins Ausland, wollen sie ihr Leben aufbauen. Sie haben große Verantwortung für ihre kleine Tochter. Und sie haben das Gefühl, sie müssen ihr alles geben, was Gutes geben für ihr Leben, für ihre Zukunft. Und ich bin so stolz, dass das meine Tochter als so eine wunderbare, junge, erfolgreiche, starke Persönlichkeit geworden ist.
Sie sagen an einer Stelle in dem Film auch genau das, Sie sagen, ich wollte dem Dunklen in unserem Leben keinen Platz geben. Und sagen dann aber auch, der Preis war vielleicht die Ungewissheit oder das Gespenst für Ihre Tochter. Das erscheint für mich wie so ein unlösbares Dilemma, oder?
Ich glaube, das ist, wissen Sie, im Grunde genommen, das ist ja immer manchmal, für beides gibt es keinen Platz. Für Schöne, für das Licht und Dunkle, gleichzeitig gibt es keinen Platz. Und das ist auch eine Entscheidung. Aber dennoch, ich glaube, wenn man zusammenlebt, das gibt auch für die Überlebenden hier halt in Deutschland, es gibt viele Ausdrucksweise, dass man auch sein Trauma, auch diese positive Seite, die man wieder zum Ausdruck bringt, in seiner Erziehung seine Kinder mitgibt. Aber trotzdem natürlich, die Kinder haben das Recht zu sagen, ja, was möchte ich gerne wissen, was will ich mehr wissen, was will ich für mich aufarbeiten. Das haben auch viele Menschen mit traumatisierten Erfahrungen getan. Und ich habe natürlich mit meiner Tochter ganz klar und deutlich als eine sehr, sehr junge Frau hier versucht, dass das mit ihr, aber auch für mich selbst, ich habe hier studiert, ein Studium mit 1er hier abgelegt, ich habe unsere Leben wirklich finanziert, ich habe unsere Leben gestaltet, das muss man alles sich mal heute den 20-Jährigen erzählen, die nicht im Gefängnis waren und nicht halt solche Traumen erlebt haben. Ich habe wirklich sehr stark versucht, meine ganze Kräfte, meine ganze Ressourcen für ein gutes Leben für uns beide einzurichten. Und das Trauma gehört natürlich dazu. Und es ist ein gutes Recht für meine Tochter, sagt, oh, ich will gerne wissen, Gespräche führen. Das ist eine sehr berührende, eine sehr persönliche, eine unheimlich starke Film, dass es auch natürlich zeigt, was bedeutet dieses, was wir vorhin besprochen haben, ein Verbrecherregime zerstört, inhaftiert und tut das, was das Unmenschliche wirklich, was wir glauben, auch wirklich ermöglicht. Und das ist, glaube ich, auch in dem Film sehr stark immer wieder zum Ausdruck.
Und zwar auch für die nächsten Generationen. Ne? Sie sind Diplompsychologin, Sie haben ja jahrelang als Psychotherapeutin Menschen geholfen und haben es, glaube ich, eben auch erwähnt, auch die Traumata überwinden wollen. Also Sie haben auch mit Menschen gearbeitet, die gefoltert wurden in Ihrer Praxis.
Selbstverständlich, ich bin ja niedergelassene Therapeutin, ich habe fast 20 Jahre halt, neben halt daran habe ich auch in meiner Praxis gearbeitet. Ich war auch spezialisiert auf Trauma, spezialisiert auf den Menschen, die traumatisierten Erfahrungen hatten. Und es war natürlich sehr wichtig, diesen geschützten Raum den Menschen geben. Und das war interessant, viele, viele Menschen, dass sie zu mir kamen. nie, nie über ihre Erfahrungen mit irgendjemandem gesprochen haben. Eine Szene aus einer Patientin von mir, die sehr klein war und der Vater im Gefängnis war und immer mit der Mutter dorthin gegangen ist und immer wieder das Kleid von der Mutter gezogen hatte und Ängste hatte und vieles anders, sagte, da war eine erwachsene Mann, der sagte, nach 20 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben rede ich über solche Gefühle. Und diesen geschützten Raum zu geben, diesen Raum den Menschen zu geben, die nicht per se, die reden ja nicht über irgendwie, was haben wir gestern gegessen, welche schöne Erlebnisse hatten, diesen Raum in einer geschützten Form den Menschen zu geben, hat mir persönlich sehr viel gegeben. Und vielleicht insgeheim, weil ich selber Trauma-Erfahrung hatte, das Gefühl hatte, dass den Menschen sehr stark unterstützt und verstanden sich gefühlt haben.
Also wenn man so hört, was Sie sagen, dann erstens haben Sie gesagt, was Sie alles bewältigt haben, also auch allein den Alltag, also mit einer kleinen Tochter und dann Studium und dann später die Praxis, das ist ja total ausfüllend. Also das ist ja für ein Leben eigentlich total genug. Wann kam denn nun eigentlich noch das politische Engagement hinzu? Sie sind ja bei den Grünen eingetreten. Wann hatten Sie dafür noch Gelegenheit?
Schöne Frage. Wissen Sie, ich wollte gerne unbedingt, dass erstmal meine Tochter eine gute Zukunft geht, in eine wundergute Schule geht, hat sie auch getan, dass ich dann besten Ergebnisse in meinem Studium erreichen kann, promovieren kann. Und, aber ich war immer in meinem Inneren, in meinen politischen Menschen. Mhm. Und ich habe gedacht, wenn ich in Deutschland lebe, dann muss ich mich auch politisch engagieren. Das gilt auch für alle Einwanderer, würde ich jedem empfehlen. Das hat aber gedauert. Ich habe mein Studium gemacht. Ich habe angefangen, halt an meiner Dissertation zu arbeiten. 1997 kam eine Gruppe von den Grünen, dass sie mir gesagt haben, damals in Form von der kommunalen Ausländervertretung, ob ich nicht auch mich politisch engagieren würde. Und ich weiß, dass es nicht lange gedauert hat. Ich habe gesagt, ja klar, ich lebe in Frankfurt, ich lebe in Deutschland. Ich möchte gerne politisch mich einsetzen für mein Land, nämlich Deutschland, für meine Stadt, nämlich Frankfurt. Und da habe ich sehr schnell angefangen und ich bin jemand, wenn ich was in die Hand nehme, dann mache ich das mindestens gut und engagiert. Und das ging ratzfatz, dass ich dann wirklich in diesem politischen Geschäft war. Ich habe immer das ehrenamtlich gemacht, neben meiner Praxis, neben meinen beruflichen Tätigkeiten. Zum ersten Mal seit einem Jahr mache ich das hauptamtlich. Aber ich habe immer auch sogar als Dezernentin für Integration neben wirklich sehr anspruchsvollem Job habe ich mich ehrenamtlich für meine Stadt, für mein Land hier, nämlich Deutschland, engagiert.
Wer beim Internet auftritt, der Stadt Frankfurt am Main, auf die Seite unseres Gastes, der Bürgermeisterin Nagis Eskandari-Grünberg geht, der findet folgendes Zitat. Ich trete ein für eine tolerante und weltoffene Stadt, in der Menschen sich mit all ihrer Vielfalt zugehörig fühlen und gleichberechtigt sind, in der sie partizipieren und sich für ein friedliches Miteinander einsetzen. Frau Eskandari-Grünberg, wie weit ist Frankfurt am Main denn mit der integrativen Stadtpolitik?
Ich glaube, Frankfurt am Main ist eine sehr weltoffene Stadt. In Frankfurt am Main leben fast 180 Nationen. Fast die Hälfte der Bürgerinnen in Frankfurt haben Migrationshintergrund. Frankfurt grundsätzlich hat eine sehr internationale Narrative und Vorgeschichte. Ich glaube, wir haben uns sehr bemüht. Zum ersten Mal 1989 gab es ein Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Mhm. Das mein Dezernat war das erste Dezernat für Integration. Und heute mit meinem Amt als Bürgermeisterin kann man sagen, das Thema zu Chefinnen-Sache gemacht. Und ich habe ein Dezernat neu gegründet unter dem Namen Diversität, Antidiskriminierung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ich glaube, die sind sehr, sehr wichtige Schritte zu sagen, dass wir nicht nur nebenbei, wir reden von Umwelt, wir reden von dem Klimawandel, aber ich möchte von einem gesellschaftlichen Klima, von einer Veränderung, die genauso einen Platz in unserer Verwaltung, in unserer Flugwelt. Und das war
also
mein Ziel,
die Betonung.
Nicht nur die Betonung, aber auch wirklich das
Installieren. Da, genau, ja, genau. Aber trotzdem lassen sich natürlich also Probleme nicht wegdiskutieren. Das sagen Sie ja gerade. Man muss es anpacken. Und Sie haben deshalb jetzt auch seit September, glaube ich, gerade erst, oder in Ihrem Verantwortungsbereich eine Stabsstelle für Antidiskriminierung. Was ist daran neu? Wie funktioniert die?
Wissen Sie, das ist genau zu sagen, was man installiert hat, auch ein Ziel. Sie haben völlig recht. Das heißt nicht, Frankfurt ist jetzt quasi problemfrei. Nein, wir haben Attacken auf den queeren Menschen die letzten Wochen halt erlebt in Frankfurt. Wir erleben, gestern habe ich einen Schüler bei mir gehabt, der Rassismus in der Schule erlebt hat. Wir erleben auch die religiöse vielleicht Intoleranz in unserer Stadt. Und ich bin der Meinung, wir brauchen Einheiten wie Stabsstelle, die sowohl konzeptuell, aber auch pragmatisch und funktionell Projekte auf den Weg bringt, dass es gerade das Thema Rassismus, Antisemitismus, Antiqueere, aber auch antireligiösen halt Tendenzen, die hier in unserer Stadt ist, bekämpfen kann. Und da können wir nicht nur von Sonntagsreden reden, sondern wir brauchen interkulturelle Schulungen. Wir brauchen Sensibilität. Wir brauchen Ansprache und Bewusstsein machen von gerade diesen Themen, die wir angesprochen haben, in unserer Stadtverwaltung, in unserer Bildung, aber auch in anderen Bereichen.
Das heißt, durch diese Stabsstelle werden eben genau solche Sachen organisiert, also jetzt Fortbildung und so weiter, oder wie verstehe ich das?
Das ist genau, das ist genau. Okay. Das heißt, die machen ein Konzept, dass sie in gesamten Strukturen schauen, in welchen Bereichen Veränderungen brauchen. Vielleicht ein Beispiel für Sie. Wir haben einen neuen Polizeipräsidenten, Herr Müller, hier. Das ist nicht lange her, dass er seine Aufgabe als Präsidenten von der Polizei aufgenommen hat. Wir haben gemeinsam uns geguckt, wie können wir diese Problemattacken auf den queeren Leuten, Fremdenfeindlichkeiten durch Sicherheit, durch Sensibilität und Dasein mit der Polizei verändern können. Wir haben jetzt eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die alle verschiedenen Akteuren am Tisch bringt, dass man nicht über die anderen redet, sondern mit den betroffenen Menschen reden kann.
Wenn Sie so reden, apropos, wie offen dürfen Sie eigentlich, finden Sie, so in Ihrer Kritik sein? Oder haben Sie manchmal doch auch so eine Schere im Kopf, weil es ja auch Beifall von der falschen Seite geben könnte? Also gerade wird ja, wenn man sagt, Frauenfeindlichkeit, also Sie klagen Diskriminierung von Frauen an und bekommen Beifall von, ja, der Islam ist natürlich frauenfeindlich, so in die Richtung. Hat man da automatisch eine Schere im Kopf oder wie offen können Sie sein?
Nee, ich glaube, wissen Sie, das sind sehr verkürzte Antworten. Frauenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, nein. Religionsfreiheit und ein Disput Regime oder auch Diktatorregime, genau das wollen sie nicht, diese Freiheit. Ich setze mich immer dafür ein, wenn eine Frau freiwillig sagt, ich möchte mein Kopftuch tragen und ich habe selbst entschieden, nicht mein Vater, nicht meine Gemeinde oder nicht irgendwie meine Familie. Ich würde mich total vor dieser Frau stark machen, wenn sie freiwillig ihre Kopftuch tragen wird. Und deswegen die Komplexität entsteht dadurch, dass man die komplexen Dinge nicht mit einfachen Antworten abhaken kann, sondern genau da reingehen kann, zu sagen, man muss die Dinge auch ein wenig Zeit lassen und auf den Punkt zu bringen. Daher Kritik, wenn das konstruktiv ist, Kritik mit Veränderungen, mit dem Strukturellen, mit funktionalen wirklich Projekte auf den Weg gebracht werden, aus meiner Sicht ist wirklich das Beispiel mit unserem Polizeipräsidenten. Ja. Wir haben gemeinsam zusammengesessen, gemeinsam Projekte entwickelt, gemeinsam, ich habe gesagt, da und da habe ich ein Problem, können wir das gemeinsam nicht verändern. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe eine sehr, sehr positive Erfahrung gemacht. Wenn man auf die verschiedenen Funktionäre zugeht und ein Angebot macht, aber auch nicht von oben herab, sondern auf eine Augenhöhe sich wirklich treffen könnte, dann hat man unheimliche Kraft, was zu verändern. Das ist eine Art von Politik, die ich mache. Nicht von oben herab, sondern wirklich den Problem anzusprechen, aber wirklich mitpacken und Antworten und Alternativen anbieten.
Eine Alternative oder sagen wir mal so, ein Moment, wo sich alle eigentlich einmischen sollen, ist ein Projekt, was Sie mitbetreuen, also was Sie geerbt haben sozusagen. Nächstes Jahr 175 Jahre Paulskirchenversammlung, haben wir ja schon angesprochen. Das Haus der Demokratie soll in diesem Zusammenhang, ja, ich weiß nicht, eröffnet wird es wahrscheinlich da noch nicht, aber Bürgerinnen sollen mitmischen. Wie sollen die das tun?
Ich glaube, weil Sie ja vorhin auch Paulskirche angesprochen haben, einerseits ist die Vorgeschichte, historische Bedeutung von der Paulskirche, andererseits für mich bedeutet Demokratie lernen. Wir sehen auch in heutiger Zeit, wie wichtig ist, dass die Menschen lernen, was bedeutet Demokratie. viele Einwanderer, die aus nicht demokratischen Ländern zu uns kommen, die noch nie Demokratie erlebt hatten. Auch diejenigen, die hier leben, die müssen die Demokratie lernen können. Eine von den wichtigen Säulen der Demokratie ist Debattenkultur. Eine von den wichtigen Säulen Toleranz lernen, aushalten können, auch mit den
Gesprächspartnern. Ne?
Aushalten, aber auch einen respektvollen. Wissen Sie, sehr häufig ist, wir vermischen, wo das halt eine Grenze überschritten wird. Einen respektvollen, nicht einecken, nicht fremdenfeindlich, nicht antisemitisch, nicht queerenfeindlich werden. Das sind die Grenzen, die wir auch definieren müssen. Freiheit heißt es nicht, jeder kann sagen, was er will. Das ist nicht die Bedeutung von Demokratie und Freiheit. Ein respektvoller, der Achtung, der Würde der Menschen, der unantastbar bleibt. Das ist unsere Säule der Demokratie. Die müssen wir lernen. Und ich will ein Haus der Demokratie nicht für Frankfurt. Ich will ein Haus der Demokratie für Deutschland, für Europa, die ein besonderer Ort wird, dass das alle auch nach Frankfurt wieder schauen können, das Debattenkultur. Ich wünsche mir, dass Europäische Union einmal in dieses Haus der Demokratie tagt. Ich wünsche mir, dass es Frankfurt eine wirklich großartiger Ort der Begegnung und Verteidigung von Demokratie wird. Wir sind in der Planung, wir haben eine Expertenkommission, die ihre Expertise uns vorlegen werden. Ab Samstag bin ich kommissarische Oberbürgermeisterin. Eine meiner größten Projekte in den nächsten Monaten ist das Haus der Demokratie, Jubiläum, aber auch natürlich diesen Demokratiedebatten, die wir in die Gesellschaft hineintragen.
Und das sind die letzten Minuten im Gespräch mit unserem Gast, mit Nargis Eskandari Grünberg, der Bürgermeisterin von Frankfurt am Main, wo Stagnation ja wohl sowieso eher ein Fremdwort ist. Frau Eskandari Grünberg, wir haben unser Gespräch mit der Situation im Iran begonnen. Ich würde auch gerne mit der Situation im Iran enden. Was erhoffen Sie sich? Was können Sie sich erhoffen?
Ich glaube, das schönste Slogan, die ich seit Jahren gehört habe von uns, ist Frauen leben Freiheit. Sansendegi Azadi, Jan Jian Azadi, dieses tollste Slogan, die ich seit Jahren auf dieser Welt wirklich wieder lebendig würde. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass Frauen frei werden, dass sie frei, die jungen Menschen frei leben können, dass die Freiheit im Iran herrscht, dass wir ein demokratisches System im Iran haben, uns alle auf dieser Welt bereichern kann, dass dieser Mut, dieses unglaubliche Engagement von diesen Menschen nicht umsonst ist. Und ich wünsche mir, dass Menschlichkeit und Freiheit endlich in diesem Land gewinnen kann.
Nargis Eskandari Grünberg, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Schlusswort und überhaupt für die Stunde mit Ihnen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.